Deutschlandfunk.
Vera?
Ja?
Du, ich habe immer noch Long-Covid.
Ja, und jetzt?
Episode 4.
Ich habe mich so einmal zum Gedächtnistest angemeldet und dann haben sie mir auch so einen Psychobogen geschickt. Die Fragen waren alle total drauf gezielt, irgendwie um mir Depressionen nachzuweisen.
Ja.
Also, und ich habe sie wahrheitsgemäß beantwortet und auch nochmal, glaube ich, sogar als PS hingeschrieben. Bin nicht depressiv, dass einige Antworten von mir so ausgefallen sind, resultieren daraus, weil ich so lange chronisch krank bin.
Machen Sie sich oft Sorgen um die Zukunft?
Genau, solche Sachen.
Na klar. Ich kann nicht arbeiten. Ich komm nicht hoch.
Depressiv.
Die haben mich nicht einmal zu der Gedächtnisuntersuchung zugelassen.
Das ist doch eigentlich verrückt. Man will ja gesund sein und dann muss man krank sein wollen.
Aber nicht depressiv. Ich dachte irgendwie, das sind doch faire, kluge Menschen, ja? Also, aber so, nein.
Also guck mal, die Krankheit gibt es ja schon wahrscheinlich immer, seit Steinzeit. Jetzt systematisch untersucht wird sie seit den 50ern. Was ist medizinisch passiert? Nix. Und jetzt, wo es mehr Leute gibt durch Corona, jetzt geht's mal los damit. Aber immerhin, der Ex-Gesundheitsminister spricht in der Tagesschau davon. Und das, ich sehe ganz oft Artikel in der Zeitung. Ganz viele Sportlerinnen auch, so junge Sportlerinnen zwischen 20 und 40, die dann auf einmal nicht mehr kommen. Und das sind dann so die Fälle, wo es dann wirklich eigentlich dem Letzten aufgehen müsste. Das ist kein arbeitsscheues Gesindel oder so. Oder auch Kinder, die von Corona genesen, dann in die Schule gehen, 3-4 Tage auf dem Schulhof rumalbern, zum Sport gehen und auf einmal nach Hause kommen, Mama, ich kann nicht mehr. Und dann für Monate im Bett liegen. Come on, da kannst du mir doch nicht erzählen, das sind irgendwelche Leute, die...
Ja, Simulanten.
Ja, letztendlich
Simulanten. Sind da, darum geht's.
Und das gab es nämlich auch in der Presse, natürlich Bild und so weiter und Welt. Da ist dann wieder dieser False-Balance-Effekt. Da kommt ein Idiot daher, der profiliert sich dann und sagt, das ist alles
Psycho.
Faulenzerei oder Psycho oder beides. Und in der Zeitung steht, 99 WissenschaftlerInnen sagen, ist eine ernstzunehmende physische Erkrankung. Einer sagt, ist alles Quatsch. Und du als Lesende denkst, Wahrheit ist irgendwo in der Mitte.
Bei mir, es wird einfach von Jahr zu Jahr schlechter. Das heißt, wenn es so weitergeht, bin ich spätestens in 4 Jahren hausgebunden. Das heißt, ich bereite quasi mein Leben, was da auf mich zukommen kann, weil ich immer lieber das Gespenst vor mir sehe, als dass es da irgendwo um die Ecke ist und ich nicht weiß, wie es aussieht.
Das ist bei mir auch so, ich muss den Sachen ins Auge schauen.
Unbedingt, alles
ja,
andere macht mich
total.
Fertig. Also ja. Da werde ich ganz, das macht mich krank.
Ja.
Das heißt, diese schweren Fälle sind meine Zukunft und ich muss mich dann auseinandersetzen mit einer Umgebung, die mir irgendwie eigentlich suggeriert, wieso geht es dir denn nicht mal langsam besser?
Also
ja, genau.
Es kommt zurück,
ja.
Es kommt
gnadenlos
zurück.
Absolut.
Und das ist eben eine schmerzliche Erkenntnis für mich gewesen während der Reha, weil ich habe seit 2020 und ich habe dann immer auch auf eine Genesung zugearbeitet und zugehofft. Meine Mutter immer so, ich glaube daran, dass das irgendwann besser wird. Und das ist ja auch was Schönes, kann einen aber irgendwann auch stressen, wenn es nicht besser wird. Das ist für mich dann wiederum ein Stress, ein Hoffnungsstress. Ich habe dann während der Reha erst begriffen, als das nicht besser, sondern schlechter wurde. Reha war für mich immer dann so der Punkt, es gibt ein davor schlecht und ein danach gut. Das davor war schlecht, das danach war noch viel schlechter. Wenn ich von Hoffnung rede, dann ist meine Hoffnung jetzt, dass ich so gut damit umgehen kann, durch Pacing, durch Selbstdisziplin, durch Ernährung, dass es nicht schlechter wird. So, das ist jetzt die Hoffnung und die reicht mir schon.
Ich sehe das zum Beispiel auch sehr, wie schwer es mir fällt, haushaltsreinigungstechnisch auf dem Level zu halten. Hausarbeit von Staubwischen, Staubsaugen, Putzen und so weiter, dass es mit unfassbar viel Anstrengung verbunden ist. Also alles mit Bücken und irgendwas schleppen und aufstehen. Ich meine, hinterher, also ich Wohnung geputzt, komplett fertig. Also ich höre das von einigen Betroffenen, ein paar von uns, die dann so sehr viel partnerabhängig sind oder die das delegieren oder die Partner, die dann einen so zu Arztterminen fahren und eben dann Hausarbeiten oder Einkäufe oder sogar bis zu Kochen dann übernehmen. Ich schaffe das nicht. So, Emily, kannst du das bitte machen? Ich kann das jetzt nicht machen. Dann müssen wir es irgendwie gemeinsam tun. Emily hat ihre Krankheitsgeschichte, die auch heftig ist, die auch Limitation mit sich bringt irgendwie und auch einen hohen Grad der Behinderung. Deshalb, ich kann das nicht alles auf sie abwälzen. Ich würde mich auch scheiße fühlen, wenn ich sie in so einer Putzfrauenrolle da bewegen würde. Also ich merke einfach, dass es irgendwie komplett tages- und wochenausfüllender Programmpunkt ist, ja. Also sich selbst zu versorgen. Völlig banal. Also Einkauf kochen, damit die Wohnung eben nicht absolut messy aussieht und halt zwei Katzen hinterher aufräumen. Und das ist schon ein ziemlicher Job, empfinde ich irgendwie, ja. Das Gefühl der Fremde, also draußen ist es potenziell zu hektisch, too much, zu viele Sinneswahrnehmung. Und zu Hause ist es wirklich, dass ich immer mehr und mehr das wie so einen Kokon betrachte. Ich bin zumindest geräuschmäßig bei uns ziemlich safe. Wir haben nichts, überhaupt irgendetwas Lautes.
Da ist nochmal ein Unterschied. Das Kokon-Gebilde, der Rückzugsort, was sehr wichtig ist. Und da ist der Unterschied zwischen uns, glaube ich, dass ich alleine wohne und du nicht alleine wohnst. Mhm. Weil ich muss einfach zwischendurch aufpassen, dass ich nicht mich total abkopple von der Welt. Und eine andere Person ist schon eine Welt.
Eine ganze Welt, ja.
Und das hat schon vielfältige Auswirkungen. Weil ab irgendeinem Punkt bin ich ja nur noch monologisch unterwegs.
Ja, ja, ja.
Und das wird alles sehr seltsam. Und die Zeit vergeht auch langsam und schnell gleichzeitig. Das passiert im letzten Jahr, es ist sehr viel passiert, dass ich einfach viele lange Zeit hatte, ich niemanden gesehen habe, weil ich mich so dermaßen ausruhen musste.
Struggling.
Ich weiß, bei MECFS, also das gehört ja zu den häufigsten Todesursachen, der Suizid. Der Suizid hat aber oft eben Gründe, nichts mehr im Leben, was man noch machen kann. Also man ist seiner Identität beraubt, ja. Aber vor allem auch strukturelle Gründe, soziale Gründe. Also das ist auch ein wesentlicher Grund, ich glaube sogar der Hauptgrund, warum Menschen Suizid machen mit MECFS, weil sie eben völlig verlassen werden von der Gesellschaft, von der Politik, vom Gesundheitssystem. Sie werden wirklich aufs Abstellgleis geschoben, sie werden ignoriert, sie werden nicht mehr gesehen, es kommen keine Ärzte zu ihnen, sie kriegen keine Versicherung, also keine Rente mehr, sie kriegen kein Pflegegeld oder nur ganz eingeschränkt, schlittern in die Armut, also es ist ein Wahnsinn. Und dieses zusätzliche Paket, das sie noch zu tragen haben zu der Krankheit, ist dann oft einfach zu viel, ja. Und deswegen geht es dann für viele Leute nicht mehr. Judith hat ja bis zum Schluss nur die Pflegestufe 3 bekommen. In Österreich gibt es 7, in Deutschland gibt es 5 Pflegestufen. Das heißt, 3 ist die drittniedrigste Stufe. Hatte sie bis zum Schluss nur bekommen, aber nur deshalb, weil wir geklagt haben, weil vorher hatte sie Pflegestufe 2 und ich bin dann zum Gericht gegangen und habe mit dem Gutachter gestritten dort vor Gericht und dann wurde ihr eine Pflegestufe 3 bewilligt. Die Pensionsversicherungsanstalt in Österreich, das ist ein Wahnsinn. Unglaublich, was die Menschen zumutet und was die auch verursacht an Leid. Es ist wirklich eine Katastrophe. Es ist eigentlich ja fast, man kann sagen, kriminell. Also ein anderes Wort fällt mir da wirklich nicht ein. Reha-Geld, Reha oder Berufsunfähigkeitspension ist auch ein ganz mühsamer Weg, das zu bekommen mit dieser Krankheit. Also die Judith hat es am Ende, hatte sie eine Berufsunfähigkeitspension zugesprochen bekommen, hat ihr aber nichts mehr genützt, weil es ein paar Wochen später gestorben ist. Vorher hatte sie Reha-Geld bekommen, aber das war auch eine ganz mühsame Sache, weil da geht es um Begutachtungen und da muss man zu Begutachtungen kommen. Da kommt kein Gutachter nach Hause, sondern man muss dorthin fahren in dieses Kompetenzzentrum der Versicherung, der Pensionsversicherungsanstalt. 1,5 Stunden Fahrzeit als MECFS-Erkrankter, ein Horror, weil man sich natürlich voll verschlechtert, noch dazu, wenn man bettlägerig ist schon die ganze Zeit. Also das ist wirklich, die Zustände sind ein Wahnsinn. Also ich weiß auch von vielen anderen Menschen, die auch schwer betroffen in Österreich, die kriegen auch kein Pflegegeld. Die liegen zwar 24 Stunden im Bett, aber die bekommen kein Pflegegeld, weil der Gutachter, die Gutachterin sagt, sie sind ja eh sozusagen nicht pflegebedürftig.
Und ist es nur alleine daran, dass es happert, dass es keine, so wie die das sagen, verlässliche Diagnostik gibt?
Es gibt sehr wohl eine verlässliche Diagnostik, nur halt nicht nach einem Biomarker. Ja. Aber es gibt nicht bei jeder Krankheit gibt es Biomarker. Es gibt auch andere Krankheiten, wo kein Biomarker vorhanden ist und wo man allein von der Symptomatik und so daraus schließt, eben, was das für eine Krankheit ist. Ja. Und bei ME/CFS ist halt ein komplexes Krankheitsbild und da muss man halt verschiedenste Körpersysteme sich anschauen. Also das Immunsystem, das Nervensystem, das Gastrosystem, da sind verschiedene Systeme beteiligt und da muss man eben ein Gesamtbild machen. Und dann kann man das sehr, sehr wohl diagnostizieren. Das passiert halt in den seltensten Fällen, außer von den wenigen Spezialisten, die sich damit auskennen und beschäftigen. Aber viele haben auch kein Interesse daran, sich damit zu befassen, weil es aufwendig ist. ME/CFS ist halt eine Krankheit, die ein Umdenken erfordert.
Das ist immer so fast dauernd irgendwie, dass mir irgendwie so ein bisschen manchmal unterschwellig vermittelt wird, ich könnte ja vielleicht auch ein Simulant sein. Das ist ja alles in deinem Kopf. Und ich merke, wie sehr sich das auf mich auch selber ausstrahlt, dass ich selber dieses negative Bild annehme. Und dann denke ich so, ja, aber vielleicht bildest du dir das wirklich alles ein irgendwie. Und das ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn die Krankheit dann so lange andauert, dann verschwimmen so die Realitäten.
Das ist eine ganz perfide Art der Manipulation, dieses Gaslighting nennt man das ja, wo man auch wirklich den Menschen, ja, so, ja, ihnen komplett ihr eigenes Körpergefühl ausredet. Leider ganz häufig verbreitet. Das sieht man nicht so leicht. Und die Menschen, die im Bett liegen, die wirken oft sehr ruhend, nicht krank in dem Sinne. Das ist ja auch so eine klassische Frauenkrankheit, wo es etwa 2/3 der betroffenen Frauen sind. Wo es wieder ein Problem ist, weil bei Frauenkrankheiten schaut man noch weniger hin. Und es sind auch oft Sachen, wo es wirklich auch ums Geld geht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wo so viele Menschen jetzt schon betroffen sind, dass der Staat möglichst sparen möchte und gerade bei denen spart dann, die es eh schon am schwersten haben.
Verstehst du, das sind für mich so alle so Sachen, wenn ich nur dran denke, die überfordern mich eigentlich schon.
Aber zu Recht.
Ja eben, aber nur wenn ich jetzt probiere, als ein hochgradig prekär lebender Mensch mit dieser Erkrankung, ja, mit einer Arbeitsunfähigkeit, wo ein Teil der Erkrankung mit dazu gehört, dass deine Kognitivität unfassbar eingeschränkt ist. Ich habe gar keine Kraft, das in
Absolut.
Angriff zu nehmen. Ja?
Und verständlicherweise. Und du brauchst da in so einem Maß Hilfe. Jemand muss das 100% übernehmen und muss sich einfach nur sagen, ich brauche den Zettel und jetzt brauche ich den Zettel und hier müssen Sie bitte unterschreiben.
Herr genau, ich habe diese Leute nicht.
VDK kannst du beitreten zum Beispiel. Es gibt Sozialverbände, die solche Sachen dann für dich ausfechten würden.
Okay.
Es gibt auch ganz normale Anwälte. Es gibt Sozialrechtsanwältinnen, die genau sowas auch machen. Und das solltest du 100% machen. Bitte mach das kein Deut alleine. Weil das sind ja auch Felder, wo wir uns überhaupt nicht auskennen, wo man mit gesundem Menschenverstand überhaupt nicht weiterkommt, weil das mit ganz anderen Begrifflichkeiten hantiert. Und die könnten dann auch mit dir einen Grad der Behinderung zum Beispiel beantragen. Das machen die auch.
Genau.
Die harten Realitäten von außen, also die nicht anerkannten Pflegegrade, die nicht gegebenen Hilfestellungen, die nicht verordneten Möglichkeiten der Medikamente, die dieses Ganze nicht von außen, also diese Abwehr von außen, das sind immer wieder dieselben Problematiken, die da sind. Ich war ein bisschen neidisch, weil wenn man eine Partnerin hat, mit der man irgendwie Dinge teilen kann und der das mitträgt oder die das mitträgt. Ich merke dann schon wirklich so eine kleine Form von Neid, wo ich denke, oh Mann, wenn ich das, also wenn es irgendwie so Sachen jemanden mittragen, also irgendwelche Dinge nur, die Verlorenheit, damit ganz allein zu sein, ist sehr komisch. Er erzählt ja auch die Geschichte der beiden sozusagen und ich erzähle meine Geschichte, also aber niemand anderes erzählt meine oder es gibt keine andere Geschichte dazu.
Jetzt haben wir doch seit den 1950er Jahren, seit das systematisch erforscht wird, dieses ME/CFS, haben wir doch die These Psychosomatik. Und niemandem, nicht einem Patienten, nicht einer Patientin ist dadurch geholfen worden. Jetzt könnten wir doch nach 70 Jahren mal auf den Trichter kommen, vielleicht andere Erklärungsmodelle zu aktivieren. So. Und die gibt's ja. Also Autoimmunreaktion, entzündliche Prozesse, ja, wie du sagst,
Mitochondriennerven,
mikroneuronale Prozesse, Stoffwechselstörungen, verminderte Aufnahme von Energieträgern und von Sauerstoff in die Zellen und so weiter und so fort. Das gibt's ja alles und das ist gemessen, das ist sogar Augenhintergrund, die Durchblutung vermindert und so. Es gibt messbare physische Dinge dabei. Es fehlt ja bislang der Biomarker. Hallo, da ist er. Ne? Da ist der Teststreifen, wird rot. Sie haben ME-CFS, sowas gibt's noch nicht. Und wenn es das gäbe und wenn der safe wäre, dann ging es uns allen besser.
Es hat halt bis vor kurzem auch niemand danach gesucht.
Nein.
Also so.
Weil es ja eh Psycho war.
Und ich finde auch immer das unglaublich seltsam, wenn es in Gesprächen oder in irgendwelchen Vorträgen über dieses Thema geht, als würden wir Patientinnen ein Problem haben damit, dass es eine psychische Erkrankung wäre und ich hätte Angst davor, eine psychische Erkrankung zu haben. Ich will fucking untersucht werden. Ja. Mein Körper geht vor die Hunde. Ich habe wahnsinnige Schmerzen. Es gibt Riesenprobleme mit meinem Körper. Und deswegen will ich mir nicht eine psychische Erkrankung.
So,
ich habe gar keine Angst vor einer
Psychose. Ach, Quatsch.
Es ist einfach nur, ich will, dass die an der richtigen Stelle gucken. Also wenn ich jetzt einen Arm abhabe, dann sollen die auch nicht meinen großen Zeh anschauen.
So. Ja, so ist es. Das ist der Vorhang, diese Klarheit über die Krankheit und dass sie mir bleiben wird, dass meine Umwelt darüber informiert ist. Und was mir sehr hilft, ist die drei Sachen, Grad der Behinderung festgestellt, Pflegestufe und Teilerwerbsminderungsrente, dass das jetzt irgendwie unter Dach und Fach ist. Ja, das ist eine große Stütze.
Was mich wirklich sehr berührt hat, irgendwie auch mich geschmerzt hat. Ihre Sachen standen immer noch so da und da war nicht einmal irgendwie ein Zettel, irgendwas Rest in Peace oder irgendwie so ein Ausdruck, dass die nicht mehr da ist. Ich habe den Eindruck gehabt, da sind tausend Leute immer so völlig gleichgültig irgendwie dran vorbeigegangen und nicht einmal irgendjemand wusste. In Tafel standen ihre Bilder. Ich glaube, da hat irgendwie irgendjemand da ihr Geburtsdatum und ihr Versterbedatum dahingeschrieben. Aber das hätte auch was auch immer für eine Zahl sein können. Das war da überhaupt nicht eingeordnet. Also so sage ich mal jetzt so ganz platt, so irgendwie ist die Arme gestorben, weißt du? Und dann steht es so da und die Leute gehen einfach so eben komplett gleichgültig dran vorbei.
Weil sie es auch nicht wissen.
Weil sie es nicht wissen. Und das hat mich ziemlich aufgewühlt halt, weißt du? Und aus diesem Grund habe ich gesagt, so okay, ich muss unbedingt mit ihnen sprechen haben.
Völlig richtig.
Also dass die Geschichte dieser Frau, die so unfassbar viel gelitten hat irgendwie, ja. Und die diesen Entschluss gefasst hat irgendwie, ja, dass ihre Geschichte zumindest gehört wird.
Wir haben das auch diskutiert und uns hat das auch sehr erschüttert. Wir haben es sehr dezent gehalten. Wir haben darauf verzichtet, einen weiteren Kommentar dazu geben, aus zwei Gründen. Der erste war, Tod ist erstmal eine Privatsache. Und es wäre, wenn, dann an den Angehörigen zu entscheiden, wir wollen ein Schild oder wir wollen einen Kommentar dazu. Auch aus dem zweiten Grund, weil natürlich viele Leute, die vor dieser Entscheidung stehen, bleibe ich oder gehe ich, halte ich es noch aus, kann ich noch weiterleben mit dieser Problematik. Und dass viele Leute aus genau dem Grund triggert und eine extra Nennung die Notwendigkeit hervorgerufen hätte, dann noch mehr Stellung zuzunehmen, Trigger-Warnings zu platzieren und so weiter und so fort. Deswegen war unser Bauchgefühl, auf das wir dann schlussendlich gehört haben, das Geburtsjahr und das Todesjahr, speziell das Todesjahr, natürlich so viel schon sagt, dass da möglicherweise Rückfragen kommen, die wir gegebenenfalls beantworten können. Die kamen aber allerdings nicht, das muss ich auch sagen. Ja.
Irgendwie auch wieder schade, dass wir glauben, dann die Leute mit Tod irgendwie so sehr zu triggern, dass man quasi keine öffentliche Trauer zu einer Person, also ich meine, die jetzt auch öffentlich gearbeitet hat. Wenn man Angst hat, irgendwie dadurch Leute mit ihrem Tod zu triggern, finde ich es auch irgendwie ein bisschen traurig irgendwie.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich denke oft an eine entfernte Großtante von mir, väterlicherseits, die ist Tante Schlapp. weil die immer gesagt hat, ach, ich bin so schlapp und ab. So, und ja, warum soll die nicht das gehabt haben? Ne? Eine heitere Frau, ne? So Frohnatur, also nicht irgendwie im Verdacht, da jetzt depressiv rumzulaufen und deswegen, so wie es uns ja auch oft unterstellt wird.
Weil ich musste auch viel eben daran denken, halt irgendwie, wie das, wie war es wohl damals bei der, wie hieß das, der spanischen Grippe irgendwie, ja? Also ja, genau. Da muss es doch einfach Ähnlichkeiten gegeben haben.
Da gab es Riesenähnlichkeiten. Von 1918 bis 1920 war diese schwere Epidemie der spanischen Grippe. Spanisch deshalb, weil das zugehörige Virus zum ersten Mal, glaube ich, in Spanien aufgetreten ist und sich dann von dort aus verbreitet hat. Wo es ursprünglich herkam, weiß man nicht. Und da haben sich eben so ganz verschiedene Sachen haben sich vermischt, dann im Nachgang des Krieges. Kriegsverwundungen, Kriegstraumata, die auch psychisch waren, und eben die Nachwirkungen von dieser spanischen Grippe. Das ist aber jetzt nur meine steile These. Aber dass MECFS von Grippe, also von der echten Grippe, nicht zu verwechseln mit grippalem Infekt, ne? Dass die von der echten Grippe ausgelöst werden kann, das ist schon bekannt. Und mir ist das dann wirklich aufgefallen in diesem Roman, und ich habe mir ein paar Stellen angestrichen, weil Döblin ja Arzt war, und es tauchen eben immer wieder Passagen auf, wo man denkt, unklare Erkrankung, fühlt sich komisch, fühlt sich schlecht, wird von den Ärzten als psychische Erkrankung abgestempelt. Also alles, was wir heute auch haben, und die Leute sind in Not, wissen nicht, was sie machen sollen, wissen nicht, was sie haben, es geht ihnen nicht besser. Sie gehen ins Krankenhaus, werden zum Teil sogar operiert und kommen unverrichteter Dinge dann wieder nach Hause. Ja, das ist an 4-5 Stellen ist mir das aufgefallen. Also die erste Stelle, die mir aufgefallen ist, das ist eine Begegnung, da trifft er eine Frau auf dem Friedhof. Er besucht seine Mizi, die ermordet worden ist, und sie besucht ihren Ex-Mann und hat aber Visionen. Der Mann erscheint ihr immer wieder. Schrecklich, unter einem Baum hängt ein Mann. Seine Frau steht daneben, jammert, wie Franz kommt. Kommen Sie doch rasch, schneiden Sie ihn ab. Er will nicht in seinem Grab bleiben. Immer steigt er wieder auf die Bäume und hängt schief. Oh Gott, warum denn? Mein Ernst war so lange krank. Ihm konnte keiner helfen. Und sie haben ihn dann auch nicht verschicken wollen. Sie haben immer gesagt, er verstellt sich. Da ist er in den Keller gegangen und hat sich einen Nagel und einen Hammer mitgenommen. Ich habe noch gehört, wie er im Keller hämmert. Ich denke, was macht er? Ist gut, dass er was arbeitet und nicht immer so rumsitzt. Vielleicht baut er einen Kaninchenstall. Dann ist er am Abend nicht draufgekommen. Da habe ich Angst gekriegt und denke, wo bleibt er? Sind denn die Kellerschlüssel schon oben? Die waren noch nicht oben. Dann sind die Nachbarn runtergegangen und dann haben sie die Schupo geholt. Er hat sich einen starken Nagel in der Decke eingeschlagen. Dabei war er so dünn, aber er wollte sicher gehen. Also der hat es sozusagen aus dem Grund nicht überlebt, aus dem auch leider einige MECFS-Erkrankte das nicht überleben. Ne? Also der wusste nicht, wohin mit sich.
Schön, dich zu sehen.
Same here. Wie geht's dir da drüben?
Ja, oh Mann, wie geht's mir? Eine Riesenfrage. Es ist so viel passiert, und mit meinem Körper, mit meiner Kunst, mit meiner Erkrankung, mit allem, dass ich noch ganz überwältigt bin und auch ganz viel mich ausruhen muss.
Anja, aber du bist jetzt in Indien. Wie bist du jetzt in Indien gelandet? Das müssen wir mal kurz eine Revue passieren lassen.
Ich nehme an der Kochi Biennale teil. Ich bin dazu eingeladen worden letztes Jahr. Bin jetzt hier und habe eine Installation, in der ich auch Performances zeige. Also eine performative Installation, beziehungsweise eine installative Performance, je nachdem, wie man den Blickwinkel möchte. Ich habe sehr lange darüber nachdenken müssen, ob ich das schaffe. Und ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, weil wenn ich was in meinem Leben bedauert habe, dann ist das immer, wenn ich etwas nicht getan habe. Ich kann mich selten erinnern, dass ich etwas wirklich schlimm bedauert habe, was getan zu haben. Ich dachte, ich kann es immer noch abbrechen, aber ich gehe einfach mal darauf zu. Bin jetzt hier in Kochi, in Kerala, in Südindien, in der tropischen Hitze und das tut meinem Körper sehr gut. Hab in Berlin 3 verschiedene Wärmedeckenkissen, weil ich so ein Problem habe wie viele andere mit ME/CFS auch. Der Körper hat Probleme, die Temperatur zu regulieren und vor allen Dingen in Richtung Kälte. Und der Winter ist einfach nur furchtbar, dass diese Kälte die Schmerzen stark verschlimmert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Absolut genau das Gleiche. Also bei mir ist es mir aufgefallen, wo wir vor einem Jahr angefangen haben aufzunehmen, da waren wir einmal im Mauerpark gewesen irgendwie und das war so auch in die Zeit, wo ich das auch total unerträglich fand. Also hier liegt Schnee irgendwie bei uns. Es ist schon sogar ziemlich eine längere anhaltende Kältewelle, also die wir jetzt hier haben und ich gehe kaum aus dem Haus raus, also irgendwie, weil ich das so unangenehm finde. Okay, Anja, du hast mir auch nochmal erzählt, dass du jetzt eine neue Behandlungsmethode ausprobierst. Erzähl nochmal ganz kurz.
Ja, ich habe ja eine wunderbare Ärztin, die wirklich mutig voranschreitet. Und ich nehme jetzt nicht nur niedrig dosiertes Naltrexon, sondern auch niedrig dosiertes Semaglutid in Form von Ozempic. Ich spritze mir das einmal die Woche. Und habe sofort eine Verbesserung gespürt, eine Woche lang. Und dann hatte ich das Gefühl, es stagniert. Aber grundsätzlich ist das eine ziemliche Verbesserung, die eingetreten ist durch Ozempic.
Weil Ozempic ist ja eigentlich etwas, was jetzt sehr populär diskutiert wird, irgendwie im Abnehmen-Zusammenhang. Wie bist du denn drüber gestolpert, dass es irgendwie bei ME/CFS auch Wirksamkeit zeigen könnte? Weil soweit ich weiß, gibt es keine so eine richtige so Bulletproof-Studien, gibt es noch nicht dazu. Das ist eher so, glaube ich, wo das noch in der Testphase ist, oder?
So gesehen ist ja fast alles in der Testphase. Es steht natürlich nicht auf der Liste des Bundesgesundheitsministeriums, weil das immer noch so ein komisches Label hat, als würden Leute das aus Spaß nehmen, um abzunehmen. Aber ich werde auf jeden Fall das noch weiter nehmen und mal gucken, wie weit mich das führt. Mhm. Ich hoffe, mein Körper, die positive Entwicklung, dass ich davon was halten kann. It's in my heart.
Niemand, glaube ich, ganz egal, welche Krankheit man hat, man will ja kein Mitleid oder dieses so Besorgte und so und wie geht's jetzt weiter und so mit dir. Ich kann damit nicht umgehen.
Also so eine schulterzuckende Akzeptanz, das ist Balsam, das ist wie Medizin, das ist wirklich wie so eine heilende Creme, die du kriegst. Ich war spazieren mit der Tochter von einer Freundin, einer 8-Jährigen, und sie ist dann immer gerannt und komm. Und ich habe dann gesagt, ey, ich kann nicht so schnell. Und dann sagt sie, dann gehen wir eben langsam, bis du wieder gesund bist. Und so eine Reaktion willst du. Einfach so ein schulterzuckendes Hinnehmen des Ist-Zustands.
Dadurch gewinne ich meine Normalität. Genau. Ja, also, dass ich mich noch normal fühle, dass ich nicht immer wieder über meine Krankheit lamentieren muss, weil letztendlich läuft das alles darauf hinaus. Also, es ist Fakt. Es gibt keine Heilung, es gibt keine Behandlung. Es geht nur noch um Management und wie du lernst, mit deinen Kräften zu haushalten. Ja. Und wo du eben dezidiert sagen musst, das geht nicht, das geht schon. Was will man Menschen sagen, die davon keine Ahnung haben? Es ist eine ungewollte Entschleunigung und die Welt irgendwie schrumpft irgendwie, so empfinde ich das, oder?
Also ich erkläre es den Digital Natives, also so zum Beispiel meinen Studierenden, die so um die 20 sind, mit dem Smartphone aufgewachsen sind, denen erkläre ich es so, wie ein altes Smartphone halt ist. Der Akku hält nur noch ganz kurz und muss aber ganz lang laden und wird auch nie richtig voll. Und so ist das bei mir. Und dann wenn ich das so gesagt habe, kommen dann meistens gar nicht mal mehr so viele Rückfragen, sondern das verstehen die.
Weil wir auch natürlich nochmal über die Leute gesprochen haben, die das nicht packen, und wir haben noch eine Ebene, wie wir uns arrangieren können und wie wir trotzdem ein gutes Leben haben können. Man kann sich auch mit einer chronischen Krankheit arrangieren.
Und man hat das Recht dazu. Deswegen, ey, der größte Gefallen, den Leute uns tun können, lest die paar Artikel, die es gibt über ME/CFS und informiert euch da.
Das war Long-Covid und jetzt Episode 4 von und mit Sebastian Meissner sowie Anja Ipsch, Veit Sprenger und Matthias Mollner. Ton und Technik Gunther Rose. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2026.